Super 8, das Kinomagazin.
In jeder Ausgabe von Super 8 sprechen wir über ein Werk von Alfred Hitchcock. Patrick Wilinski und ich machen das zusammen und insbesondere das Frühwerk des Meisters hat es uns angetan. Alle bisherigen Gespräche gibt es bei uns natürlich noch immer zum Nachhören auf der Website detektor.fm und heute blicken wir auf einen Film, der recht untypisch ist für Hitchcock, auf den ersten Blick zumindest, weil es nämlich ein dezidiert politischer Film ist. Die Rede ist von Foreign Correspondent von 1940, der in Deutschland übrigens erst in den 1960er Jahren und da auch nur in einer nicht zusammengeschnittenen Fassung unter dem Titel Mord in die Kinos kam. Eine vollständige Synchronisation fertigte das ZDF dann erst viele, viele Jahre später an. Darüber können wir nachher vielleicht ruhig noch ein bisschen ausführlicher reden. Als erstes, Patrick, wie immer natürlich bei den etwas älteren Hitchcock-Filmen, auch wenn es bei diesem sehr kompliziert ist, weil sehr viel passiert und es sehr viele Wendungen und Plot-Twists gibt, vielleicht kannst du wenigstens ganz kurz am Anfang sagen, worum es geht.
Naja, die Grundausgangslage ist wie bei so vielen Agentenfilmen von Hitchcock, und das ist ein Agentenfilm von Hitchcock, ist, dass ein unbescholtener Bürger, meistens ein gut aussehender Mann, in Verwicklungen reinstolpert, von denen er keine Ahnung hatte, dass die denn so nicht nur nach seinem Leben trachten, sondern dass die so verwickelt sind. Und hier ist das ein Journalist, der kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, Jones heißt er, nach Europa geschickt wird, um, wie es von seinem zynischen Chef heißt, die Lage zu analysieren. Er lernt in London zunächst einen holländischen Politiker kennen, der die Geheimklausel eines Bündnisvertrags kennt, für die Nazis jeden Preis bezahlen würden. Und dann geht es weiter nach Holland und dann passiert der erste Mord und der erste Doppelgänger wird um. Und dann ist er natürlich schon in einem Tohubabo aus Agenten, Spionagen, Plots, dass er gar nicht mehr weiß, wo er steht und dass er der eigentliche langweilige Journalist war, der in Amerika Gerichtsgeschichten geschrieben hat, vergisst er und wird natürlich zum typischen Hitchcock-Helden, wenn er in medias res, nämlich in den Wirren des Zweiten Weltkrieges versucht, nicht nur den Frieden zu bringen, sondern auch sein eigenes Leben zu retten.
Ja, und von Holland verschlägt es ihn weiter nach Großbritannien und von dort geht es dann weiter in die USA. Also es ist eine wirklich sehr, sehr lange Reise, die dieser Film durchschreitet. Und ganz interessant ist eben der politische Aspekt, der dabei eine Rolle gespielt hat. Eigentlich war Hitchcock ja damals bei Oselznick unter Vertrag. Wir haben ja in der letzten Sendung ausführlich über Rebecca gesprochen und Oselznick hat ihn nach Rebecca einfach mal ausgeliehen an einen anderen Produzenten und da sollte er eben diesen Film machen über die Vorzeit im Umfeld eben kurz bevor der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Und es gibt ja tatsächlich die Legende, ich persönlich konnte die Quelle nicht ganz nachvollziehen und habe versucht, es zu recherchieren, habe es allerdings nicht gefunden, aber es heißt immer wieder, Joseph Goebbels hätte Foreign Correspondent gesehen, hätte den Film ganz großartig gefunden, hätte gesagt, das sei wirklich ein propagandistisches Meisterwerk für den Feind natürlich in dem Fall, aber er hat ihn sehr bewundert. Jetzt kann man natürlich fragen, ist das wirklich Propaganda, was er da gemacht hat für die Amerikaner oder für die Alliierten?
Ja, das ist natürlich sehr schwer zu sagen. Und wenn man sich in die Hitchcock-Biografien vertieft und in die Texte von damals und heute, ist der Vorwurf jetzt nicht nur von Goebbels, der mochte aber auch Mickey Mouse, muss man sagen, nicht nur von ihm erhoben worden. Das ist natürlich eine sehr diffizile Lage gewesen. Hitchcock als Engländer, der jetzt in Amerika arbeitet, sieht, dass das auf dem Kontinent alles andere als schön zur Sache geht. Und ja, Regisseure, die ja im Sinne der Propaganda der einen als auch der anderen Seite benutzt worden sind und sich auch in den Dienst dieser Propaganda gestellt haben, die gab es ja nicht wenige. Wobei, in Amerika muss man sagen, zu Hitchcocks Zeit ist Pearl Harbor noch nicht geschehen, ist Amerika noch nicht direkt eine Partei des Zweiten Weltkrieges und hat immer noch eine Lauerstellung. Das ist für einen Engländer natürlich sehr schmerzhaft dann, wenn man in Amerika sitzt. Der Film hat Momente und es ist gerade das Ende, das eine Art Radioumfrage ist, die dazu aufmuntert, sich den Alliierten anzuschließen, um gegen Hitler Deutschland vorzugehen. Und genau dieses Ende war dann auch immer rausgeschnitten in der deutschen Version. Das ist natürlich offensiv propagandistisch oder sagen wir mal patriotisch, je nachdem, wie wir es sehen wollen. Aber ihm jetzt vorzuwerfen, er wäre ein apolitischer Mensch gewesen oder sogar ein Antipatriot, weil die Variante gab es ja auch, die gesagt haben, warum bläst du nicht richtig ins Rohr, sondern machst so einen lustigen Abenteuerfilm, der überall spielt, aber halt nicht die Sachen benennt. Da hat unser Kollege Mark Harris, der sich sehr intensiv mit Alfred Hitchcock auseinandergesetzt hat, ein amerikanischer Kollege, und jetzt gerade Foreign Correspondent in einer schönen Version bei den Kollegen von Criterion herausgebracht, hat Folgendes gesagt.
I think what's not fair about it is the implicit suggestion that he was indifferent to what was happening in England and uninterested in making any movies or doing anything to help the war effort. That was manifestly untrue. And I think evidence of the fact that Hitchcock was absolutely proud of his British identity, was deeply concerned by what was happening in the war and wanted to do his part to help, was the two short films he made a few years later, in 1944, for the Ministry of Information, Bon Voyage and Aventure Malgache.
Also er hat Propagandafilme gedreht später und er hat hier mit seinem Produzenten bei Foreign Correspondent einen sehr interessanten Streit gehabt. Denn der Produzent sagte, wenn wir diesen Film drehen, muss das Skript immer up to date sein. Es geht nicht, dass wir eine Szene drehen und morgen sind die Hitlertruppen schon da und übermorgen sind sie da und wir verfilmen hier quasi so einen veralteten Stoff. Und Hitchcock hat sich immer dagegen gewehrt und gesagt, ja, aber nach dieser Logik müsste ich ja dann mit dem Schnitt auch warten müssen und dann müssten wir in der Postproduktion das auch noch machen und hat sich dann durchgesetzt, sodass wir jetzt hier keine Art von Newsreel haben, keine Abendschaurolle vom Zweiten Weltkrieg Stand 1990, sondern schon ein Spielfilm, der an der Kulisse des Zweiten Weltkrieges angereichert ist und dann doch ein klassischer Agenten-Thriller-Abenteuerfilm mit vielen verschiedenen Szenerien.
Ja, ich finde sogar, wenn man das Ende, diesen patriotischen Aufruf zum Eintritt in den Krieg oder zum Engagement in Europa, wenn man das weglassen würde, dann ist das ja eigentlich schon fast wieder so eine Konstellation, wo er die Namen eigentlich gar nicht benennt. Diese komischen europäischen Mächte, die dort gegeneinander kämpfen, die sind zwar jedem Zeitzeugen, der den Film damals gesehen hat, natürlich sofort bewusst, worum es dabei geht, aber er meidet ja ganz bewusst dieses Benennen von Namen oder von Ländern, die sich dort in einer politischen Konfliktsituation befinden. Und daran, finde ich, merkt man ja auch, worum es ihm bei dem Film nämlich eindeutig ging. Er hat natürlich versucht, den Hitchcock-Film daraus zu machen und irgendwie kein propagandistisches Rührstück. Das am Ende, was dann dort irgendwie mit reinspielt, das war dann wahrscheinlich tatsächlich das Zugeständnis an diese Erwartungshaltung, die da ist. Und wenn man sich dann tatsächlich ein bisschen intensiver auf den Film einlässt, das ist schon eine etwas kleine Weile her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe, aber mir sind doch verschiedene Sachen noch sehr prägnant in Erinnerung geblieben. Einerseits, wie er wieder mit den Symbolen spielt, zum Beispiel der Einsatz der Windmühlen dort in Holland, die ja so eine Art Geheimsprache finden oder zumindest so zu Nachrichten übermitteln. Dienen dann sowieso dieser unglaublich gute und riesig konstruierte MacGuffin, weil wir ja eigentlich nie so genau wissen, um was sich eigentlich dieses ganze Rätsel dort in Europa eigentlich wirklich dreht, auf was für eine Suche sie dort eigentlich ganz konkret sind. Und dann vor allem auch in technischer Hinsicht finde ich nicht ein unglaublich interessantes Werk, denn wenn man sich diese Flugzeugabsturzszene am Ende nochmal vergegenwärtigt, die finde ich, die wirkt eigentlich noch heute relativ zeitgemäß, obwohl er natürlich, wie er es immer gemacht hat, mit so einer Rückprojektion gearbeitet damals hat. Aber das Flugzeug, das am Ende abstürzt in dieses große Wasserbecken rein. Das wird ja sehr, sehr lebendig dadurch, dass er halt eben die Rückprojektion selber durch einen riesigen Wassertank irgendwie hat durchbrechen lassen, was man im Film dann am Ende nicht mehr sieht. Aber dadurch, finde ich, bekam das was unglaublich Technisches, Avantgardistisches für die damalige Zeit.
Also wir sehen Hitchcock beim Reifen zu und vor allem beim Reifen seines Stils als Regisseur. Wir haben ihn jetzt schon begleitet von England nach Amerika. Und das ist ein Film, der Szenen hat. Und ich bin von dieser Neuauflage, auch von diesem viel gestocheneren Bild, da hat man sich mal wirklich Gedanken gemacht, wie man so einen Film restauriert und nicht einfach durch einen Computer gejagt. Es gibt diese Szene, also ja, zu allem, was du gesagt hast mit dem Flieger, aber ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Du hast recht. Es gibt eine Szene relativ am Anfang des Films, die in Holland spielt. Und ja, Holland ist erstmal Klischee, Windmühlen und so weiter. Aber Holland ist auch eine Stadt, oder Amsterdam in dem Fall, eine Stadt voller Regen. Und wenn es regnet, tragen Menschen Regenschirme. Und diese Szene mit den Regenschirmen, wie er Holland einführt, ist so haptisch, so fassbar, so wunderbar spannend und aufgeladen, dass dann ein Mord, der auf den Treppen zum Gericht passiert, einfach unfassbar aktuell wirkt und aktuell im Sinne von aktuelle Genre-Kino reflektiert. Und Hitchcock hat da etwas gemacht, das habe ich erst jetzt gemerkt, ehrlich gesagt. Er hat ja schon Filmgeschichte zitiert. Hitchcock, der einen Film während des Zweiten Weltkrieges dreht, ja, wo die Russen schon längst im Krieg sind, hat hier der Panzerkreuzer Potjemkin zitiert, weil dort in dem Film von Eisenstein wird auch ein Mann ins Gesicht geschossen auf einer großen Treppe in Odessa und sie runterfällt. Und hier ist genau das Gleiche inszeniert. Also Hitchcock, der sich schon der Filmkunst bewusst wird und ganz genau weiß, dass die Russen, die Konstruktivisten, das Kino auch weiterentwickelt haben. Also so klug muss man sein. Und natürlich hat Chabrol dann diese Regenschirme in der Schlachter 1970 zitiert. Also hier ist auch so ein gewisser Ankelpunkt der Geschichte, der Filmgeschichte zu sehen, wo auf das Aktuelle und für damalige Verhältnisse Aktuelle eingegangen wird, aber auch später durch ganz andere Filme wie Remington Steele und Dress to Kill in den 80ern eingegangen wird. Also ein hochinteressanter Film, der wirklich dann wohl auf andere Regisseure, auch Jean-Luc Godard einen Einfluss hatte. Und das beeindruckte mich heute, wenn ich der Auslandskorrespondent sehe.
Man kann es vielleicht auf den einfachen Nenner bringen, dass der Film eigentlich zu Unrecht auf diesen politisch-propagandistischen Aspekt reduziert worden ist und deswegen leider ein bisschen auch in Vergessenheit geraten ist im Werk von Alfred Hitchcock. Wenn Criterion jetzt so eine spannende DVD-Blu-ray-Ausgabe gemacht hat, ist das vielleicht ein erster Schritt hin in die Richtung, den Film wieder neu entdecken zu können. Das ist natürlich die Frage, ob man auch auf absehbare Zeit eine vergleichbare Edition des Films in Deutschland haben wird. Wahrscheinlich eher nicht.
Du, ich würde mich ja schon freuen, wenn so ein Film mal im Fernsehen liefe. Es muss ja nicht um 20.15 Uhr sein, es kann auch am Sonntag um 16.30 Uhr sein, weißt du? Aber er ist spannend, er ist gar nicht dumm. Sein Blick auf die damalige Zeit ist für heutige Verhältnisse natürlich zum Teil putzig, aber er funktioniert auch als Unterhaltung. Und das ist doch das Großartige bei Hitchcock. Und zum politischen Aspekt vielleicht noch, heute rechne ich ihm das ganz hoch an, dass er sich halt nicht hat vereinnahmen lassen, bis auf den letzten Moment, wo er wahrscheinlich eingeknickt ist. Aber ihm dadurch zu sagen, er wäre kein Patriot, er ist in ersterlei Hinsicht Soldat des Kinos gewesen und der Patriot des Kinos und dann erst Engländer und dann erst Patriot für sein Heimatland. Und in dieser Reihenfolge schätze ich ihn heute noch und schätzen ihn ganz viele Regisseure und du natürlich auch. Und ich finde, der Auslandskorrespondent, doch, das ist nicht nur einer der besten Filme seiner frühen amerikanischen Phase, sondern wahrscheinlich auch seiner ganzen Phase.
Auf jeden Fall lohnt sich ein zweiter Blick auf den Film. The Foreign Correspondent, der Auslandskorrespondent von Alfred Hitchcock von 1940. Ich sage vielen Dank, Patrick Wilinski.
Bitte.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm.